NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zu unserer Tageszusammenfassung. Im Studio begrüßt Sie Wolfgang Müller. Kein Tag zurzeit ohne neue Stellungnahmen in der Debatte zur inneren Sicherheit. Wir berichten darüber und wir werfen in diesem Zusammenhang auch einen Blick nach Frankreich, wo ja schon im April Präsidentschaftswahlen sein werden. Gibt es dort im Zeichen des Terrors eine Chance auf einen echten Wahlkampf? Das ist die Frage in unserem heutigen Kommentar. Außerdem berichten wir über die neuesten Äußerungen der britischen Premierministerin May in Sachen Brexit. Wir schauen voraus auf die Verleihung der Golden Globes heute Nacht und natürlich in dieser Sendung alles Wichtige vom Sport. Im Wesentlichen ist es natürlich heute Wintersport. Den Anfang machen wir aber wieder einmal mit einem Anschlag. Diesmal heute Mittag in Jerusalem. Und der Ablauf erinnert an das, was sich vor Weihnachten in Berlin ereignet hat. Peter Kapern berichtet.
Es sind grausame Bilder, die eine Überwachungskamera da im Stadtteil Armon Hanaziv in Jerusalem eingefangen hat. Die Stelle ist bei Touristen beliebt, weil man von hier oben einen schönen Blick auf die Altstadt Jerusalems hat. Den wollte auch die Soldatengruppe genießen, die gerade mit ihrem Bus angekommen war. Solche Stadtrundfahrten gehören zum Routineprogramm für Soldaten. Die Bilder der Kamera zeigen, wie die Soldaten aus ihrem Bus aussteigen, als ein Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit durch die Gruppe förmlich hindurchpflügt, abbremst und dann im Rückwärtsgang noch einmal die Soldatengruppe ins Visier nimmt. Und das alles vor den Augen einer anderen Soldatengruppe und ihrer Touristenführerin.
I hear my soldiers shouting and screaming and I didn't understand and I'm looking.
Plötzlich höre ich meine Soldaten rufen und schreien und wundere mich, warum. Und dann sehe ich, wie hinter meiner Soldatengruppe ein LKW über den Bürgersteig in eine andere Gruppe hineinrast. Die Soldaten fangen an zu schießen, aber es dauert, bis sie den Fahrer treffen. Und er hat deshalb noch einmal Zeit, kehrt zu machen und noch einmal auf die Gruppe zuzufahren. Vier Soldaten sterben bei dem Anschlag, bestätigen die israelischen Sicherheitsbehörden ein paar Stunden später. Drei Frauen und ein Mann. Mehr als ein Dutzend Menschen wurde verletzt, einige von ihnen schwer. Ein Sprecher der Jerusalemer Polizei. Es war offensichtlich ein klarer und direkter Angriff. Forensiker und Polizeieinheiten durchsuchen die Gegend, um sicherzustellen, dass hier keine weiteren Terroristen unterwegs sind. Die Sicherheitsvorkehrungen hier in Jerusalem sind verstärkt worden, kurz nach dem Anschlag.
Just a short while ago after the terrorist attack took place.
Palästinensische Sicherheitsbehörden identifizierten den Fahrer des Lastwagens als Fadi al-Kanabir, einen jungen Mann aus dem Ost-Jerusalemer Stadtteil Jabal Mukaber. Er war zuvor aus israelischer Haft entlassen worden. Polizeichef Ronny Al-Sheikh sagte noch am Tatort, dass es aber keine Erkenntnisse darüber gegeben habe, dass der Fahrer des LKW einen Anschlag verüben könnte. Die Polizei hat seinen Vater und seine Brüder nach der Attacke festgenommen. Polizeichef Al-Sheikh sagte auch, er könne nicht ausschließen, dass der Attentäter durch den Terrorangriff von Berlin inspiriert worden sei. Kurz nach dem Anschlag begrüßte die im Gazastreifen regierende Hamas den Terrorangriff. Ihr Sprecher Abdul Latif Kanu bezeichnete die Attacke als heldenmütig und ermutigte andere Palästinenser, es dem Attentäter gleich zu tun und so den Widerstand zu verstärken. Im Laufe der Anschlagsserie, die im Herbst 2015 begonnen hat, sind bislang rund 40 Israelis getötet worden. Fast 250 Palästinenser, die meisten von ihnen Attentäter, starben. In letzter Zeit war die Gewaltwelle abgeebbt.
Aus Tel Aviv, Peter Kapern. Wie lässt sich angesichts der Terrorgefahr auch in Europa, auch in Deutschland, die innere Sicherheit erhöhen? Zu dieser Frage gibt es auch an diesem Wochenende weitere Stellungnahmen, unter anderem vom Innen- und vom Justizminister. Und es gibt präzisere Zahlen, nicht nur über die Gesamtzahl der sogenannten Gefährder, sondern auch über den Anteil, also die Zahl derer, die in ihre Heimatländer abgeschoben werden müssten.
Aktuell gibt es 62 sogenannte Gefährder im Land, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums müssten alle ausreisepflichtig sein. Das sagte eine Sprecherin dem ARD-Hörfunk. Allerdings sei unklar, bei wie vielen eine Abschiebung nicht möglich sei, unter anderem wegen fehlender Pässe. Insgesamt haben die Sicherheitsbehörden in Deutschland 548 Gefährder ausgemacht. Etwas weniger als die Hälfte von ihnen hat keinen deutschen Pass. Die Behörden gehen davon aus, dass sich aber nicht alle dieser Gefährder aktuell auch in Deutschland aufhalten. 80 von ihnen würden sich zudem zurzeit in Haft befinden. Unterdessen streitet die Koalition weiter über die richtige Sicherheitspolitik. CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière wirft der SPD in der Bild am Sonntag mangelnde Kooperationsbereitschaft vor. Die kontert in Person von SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Der Bundesinnenminister nutze die vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten gar nicht aus, um konsequent gegen sogenannte Gefährder vorzugehen. Und auch Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD äußerte sich heute. Er kündigte an, Gesetze anzupassen. Ausreisepflichtige Gefährder müssten auch dann in Haft kommen, wenn ihre Heimatländer bei der Rückführung nicht kooperieren. Bereits Anfang der Woche wollen sich nach ARD-Informationen der Innenminister und der Justizminister treffen, um über Konsequenzen aus dem Fall Amri zu beraten.
Jens Wiening über die Debatte zum Thema innere Sicherheit in Deutschland. In Frankreich läuft diese Debatte schon seit 2 Jahren. Denn damals, im Januar 2015, erlebte das Land buchstäblich Tage des Terrors. Zuerst der Anschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo, dann am nächsten Tag der Mord an einer Polizistin und am übernächsten, das jährt sich morgen, die Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt. Weitere schwere Anschläge in Paris und Nizza folgten. Und 2 Jahre danach? Schon im April finden Präsidentschaftswahlen statt. Frankreich befindet sich also auf der Zielgeraden zu einer großen politischen Entscheidung. Hat das Land in dieser Situation eine Chance auf einen echten Wahlkampf? Um diese Frage geht es in unserem heutigen Kommentar von Kerstin Gallmeier.
Gut, dass nun 2017 ist. 2 Jahre ist es inzwischen her, dass in Frankreich eine islamistische Terrorwelle begann. Mit ihr wurden der Kampf gegen den Terrorismus und die innere Sicherheit dauerhaft zu den beherrschenden Themen der politischen Debatten und Scheindebatten. Polemik und Populismus hatten auch in Frankreich Hochkonjunktur. Man denke nur an den Streit um den Burkini an französischen Stränden. Andere drängende Probleme Frankreichs, wie die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit oder die immense Staatsverschuldung, gerieten in den Hintergrund. Doch nun ist 2017 und die Franzosen werden im Frühjahr einen neuen Präsidenten wählen. Die Aussichten sind gut, dass damit auch wieder andere Themen aufs Tapet kommen. Bereits die Vorwahl im bürgerlich-konservativen Lager hat das gezeigt. Hier hat nicht Nicolas Sarkozy gewonnen, der Kandidat, der am lautesten nach noch schärferen Antiterrorgesetzen geschrien und eine vorsorgliche Inhaftierung von Terrorverdächtigen gefordert hat. Haushoher Sieger wurde François Fillon, der mit radikalen Wirtschaftsreformen und konservativen Werten punkten konnte. Im Aufwind ist auch der erst 39-jährige linksliberale Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron, der unter anderem mit unkonventionellen Reformvorschlägen zur 35-Stunden-Woche und zum Renteneintrittsalter in den Wahlkampf gezogen ist. Die Stimmung in Frankreich zeigt, für die meisten Menschen ist nicht der Terror die alles überschattende Sorge, sondern die hohe Arbeitslosigkeit. Wer allerdings glaubt, dass damit der offen immigrations- und europafeindlichen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen der Wind aus den Segeln genommen ist, sollte sich vorsehen. Denn gerade in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit haben bei den vergangenen Wahlen viele Franzosen Le Pens rechtsextremer Partei die Stimme gegeben. Natürlich ist auch im Jahr 2017 die terroristische Bedrohung noch lange nicht besiegt. Aber die moderaten Präsidentschaftskandidaten haben jetzt die Chance, mit überzeugenden Reformvorschlägen und fundierten Debatten die Franzosen für sich zu gewinnen und können so auch Polemik und Populismus begegnen. Die Kandidaten müssen diese Chance nur wahrnehmen.
Hat Frankreich im Zeichen der Terrordrohung eine Chance auf einen echten Wahlkampf? Kerstin Gallmeier meint ja. Soweit unser heutiger Kommentar im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Weihnachtsferien sind vorbei, auch für Theresa May, die britische Premierministerin. Schon bald, spätestens Ende März, will sie den Startschuss für den Brexit geben. In ihrem ersten Fernsehinterview im neuen Jahr hat May jetzt Kritik zurückgewiesen, ihre Regierung sei schlecht vorbereitet auf den Austritt aus der EU. Eine solche Kritik hatte zuletzt der zurückgetretene britische Botschafter in Brüssel geäußert. Aus London berichtet unsere Korrespondentin Stefanie Pieper.
Ob Theresa May über Weihnachten und Neujahr Zeit hatte, aus ihren mehr als 100 Kochbüchern etwas zuzubereiten, hat die konservative Premierministerin nicht verraten. May dürfte über den Jahreswechsel allerdings weiter nach dem bestmöglichen Rezept für den Brexit geforscht haben. Ihre Regierung sei keineswegs verwirrt, was die Vorbereitung für den EU-Austritt angehe, verteidigte sich die Regierungschefin im Sender Sky News.
So our thinking on this isn't muddled at all. There hadn't been any plans made for Brexit, so it was important for us to take some time to actually look at the issues.
Es hätten keine Pläne für den Brexit in der Schublade gelegen, so May. Deshalb habe ihre Regierung sich die Zeit genommen, alle Aspekte zu durchdenken. Ivan Rogers, bis vergangene Woche oberster britischer Diplomat in Brüssel, war überraschend zurückgetreten und hatte May und ihren Brexit-Ministern ziemlich unzweideutig Inkompetenz und Realität unterstellt. Die Regierungschefin machte jetzt erneut klar, dass Großbritannien die EU verlassen werde und auch nicht Teile der Mitgliedschaft behalte.
We mustn't think about this as somehow we're coming out of membership, but we want to keep bits of membership. What we must say is, what is the right relationship?
Ist diese Äußerung ein weiteres Indiz dafür, dass May auch den Austritt aus dem EU-Binnenmarkt anstrebt, also einen harten Brexit? Festgelegt hat sich die Premierministerin noch nicht, aber sie wiederholte ein weiteres Mal, dass die Briten beim Volksentscheid dafür gestimmt hätten, die Kontrolle über die Zuwanderung aus der EU zurückzugewinnen.
The referendum vote was a vote for us to change that freedom of movement, was a vote for us to bring control into our immigration system for people coming from the European Union.
Ohne Arbeitnehmerfreizügigkeit jedoch keine Mitgliedschaft im Binnenmarkt. Das ist bislang die Haltung der 27 EU-Partner. Ein softer Brexit ohne Verlassen des Binnenmarktes wäre für die schottische Ministerpräsidentin das geringere Übel. In diesem Fall, hatte Nicola Sturgeon angedeutet, könnte sie womöglich ihren Plan für ein neues Referendum über Schottlands Unabhängigkeit auf Eis legen. Die Regierung in London solle aber nicht den Fehler machen, zu denken, sie blöffe nur mit einem zweiten Volksentscheid, so Sturgeon in der BBC.
They will be making a big mistake if they think that I'm in any way bluffing, because we voted to stay in the EU and we now face being taken out of the EU.
Schottland habe dafür gestimmt, in der EU zu bleiben, so Sturgeon, sehe sich nun aber mit dem Austritt konfrontiert. Die nächsten Wochen werden in Edinburgh wie in London spannend in Sachen Brexit. Der proeuropäische Tory-Abgeordnete Kenneth Clark, einst konservativer Finanzminister, forderte in der BBC, bis Ende des Monats müsse die Premierministerin einen klaren Brexit-Plan haben und auch festlegen, wer für dessen Umsetzung verantwortlich ist.
By the end of this month, she's really got to have a clear government line and actually just have a look about who's responsible for delivering it.
Theresa May will wahrscheinlich noch im Januar in einer großen Europarede darlegen, wie sie sich die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU vorstellt. Voraussichtlich Mitte des Monats entscheidet das oberste Gericht, ob zunächst das britische Parlament über den Startschuss für das Austrittsverfahren abstimmen muss, was die Regierung zu verhindern sucht. So oder so, spätestens Ende März soll die britisch-europäische Trennungszeit offiziell beginnen.
Aus London, Stefanie Pieper. An welchem Tag genau in diesem Jahr ein neuer Bundestag gewählt wird, das steht noch nicht fest. Aber seit heute zeichnen sich zwei mögliche Termine ab. Welche das sind, erfahren Sie von Frank Eichmann.
Das Grundgesetz lässt für den Wahltermin einen satten Spielraum. An einem Sonntag frühestens 46 und spätestens 48 Monate nach Beginn der laufenden Wahlperiode muss der nächste Bundestag gewählt werden. Für dieses Jahr bedeutet das konkret, abgestimmt wird zwischen dem 23. August und dem 22. Oktober. Traditionell wird außerdem ein Termin nach Ende der Hauptferienzeit gesucht. Union und SPD im Bundestag bevorzugen nach einem Bericht der Welt am Sonntag den 24. September, ebenso die bevölkerungsreichen Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Die Grünen im Bundestag sehen diesen Termin auf Nachfrage kritisch, denn es steht bereits fest, dass am 24. September in der Hauptstadt der Berlin-Marathon stattfinden wird. Die Grünen schlagen deshalb alternativ den 17. September vor. Die endgültige Entscheidung über den genauen Termin fällt der Bundespräsident in Absprache mit der Regierung, und zwar etwa ein Dreivierteljahr vor der eigentlichen Abstimmung. Klarheit darüber, wann genau der 19. Deutsche Bundestag gewählt wird, gibt es also bereits in den nächsten Tagen.
Frank Eichmann über die Terminoptionen für die kommende Bundestagswahl. Einen Anschlag gab es heute nicht nur in Jerusalem, sondern auch auf einem Markt in Bagdad. Und ein Hintergrund könnte auch darin liegen, dass die Terroristen des IS im Irak inzwischen selbst stärker unter Druck stehen, vor allem in Mosul, das sie bislang noch beherrschen. Björn Blaschke über den Anschlag in Bagdad und dessen Hintergründe.
Der IS hat sich mittlerweile zu dem Attentat auf die Besucher des Obst- und Gemüsemarktes bekannt, verbunden mit dem Zusatz, dass Schiiten das Ziel waren. Der IS, dessen Terroristen sunnitische Muslime sind, bezeichnet Schiiten als Nichtgläubige und als Feinde, die es zu bekämpfen gelte. Diese krude Ideologie leiten die militanten Islamisten aus der Geschichte des Islam ab und auch daraus, dass die Regierung in Bagdad die vergangenen Oktober eine Offensive gegen den IS in der nordirakischen Stadt Mosul startete, von Schiiten beherrscht wird. An dieser Offensive gegen den IS in Mosul sind mittlerweile mehr als 100.000 Mann beteiligt, reguläre Soldaten, aber auch Milizionäre, Kurden, Christen, Schiiten und Sunniten. Diese Koalition bringt den IS im Irak in Bedrängnis und lässt seine Terroristen wieder vermehrt zu den altbekannten Untergrundmethoden greifen, zu Attentaten, die oft viele Menschenleben fordern und zum Teil verheerend zerstörerisch sind. Die Bilder, die am Mittag aus Bagdad, genauer aus dem Stadtteil Sadr City, kamen, zeigten ausgebrannte und völlig verformte Fahrzeugreste, zusammengesackte und verkohlte Verkaufsstände, zermatschtes Obst und Gemüse, verzweifelte Augenzeugen. Dieser Gemüsemarkt wurde schon mehrfach Ziel von Attentaten. Wenn die Leute hierher kommen, werden sie umgebracht. Wenn sie zu Hause bleiben, verhungern sie. Ein Sprecher des irakischen Innenministeriums schilderte den Tathergang und wurde von einem Journalisten in Bagdad bestätigt. Der berichtete per Telefon dem Nachrichtensender Al Jazeera. Ein Selbstmordattentäter fuhr mit dem LKW, der mit Sprengstoff beladen war, an einen Kontrollposten der Polizei. Als die Polizisten ihn anhalten wollten, hat er ihre Befehle ignoriert. Daraufhin eröffneten sie das Feuer, aber er konnte den Sprengsatz in die Luft jagen, vor dem Tor, das zu dem Jamila-Großmarkt für Obst und Gemüse führt. Wäre der Attentäter weiter auf den Markt vorgedrungen, hätte er vielleicht noch viel mehr Menschen mit in den Tod gerissen. Kurzzeitig ein wenig Erleichterung in all dem Grauen. Doch dann verübten Terroristen drei weitere Anschläge in und um Bagdad. Und in einem Krankenhaus, in das viele der Opfer der ersten Explosion eingeliefert wurden, zündete noch ein weiterer Sprengsatz. Unter den Toten vom Großmarkt Jamila in Sadr City war offenbar ein zweiter mutmaßlicher Selbstmordattentäter, der allerdings bei der ersten Explosion umgekommen war, wie es heißt, durch ein umherfliegendes Metallstück. Nach Angaben eines Krankenhaussprechers habe ein Mitarbeiter der Klinik Leichen nach Ausweispapieren durchsucht und dabei versehentlich einen kleinen versteckten Sprengsatz gezündet. Dem Mitarbeiter sei glücklicherweise nichts passiert.
Björn Blaschke über die heutigen Ereignisse im Irak. Er war ein Ayatollah der etwas anderen Art. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, der seit Ende der 80er Jahre viele Jahre lang Staatspräsident der Islamischen Republik Iran war. Eine politische Sphinx für den Westen, nie so leicht ausrechenbar wie andere Mitglieder der iranischen Führung. Heute ist Rafsanjani im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Ulrich Pick erinnert an ihn.
Er galt als der reichste Mann des Landes und politisch als die Nummer zwei. 1934 in der mittel-iranischen Provinz Kerman geboren, hatte Ali Akbar Hashemi Rafsanjani als Student der Theologie schon früh Kontakte zum späteren geistlichen Führer der Islamischen Republik, zu Ayatollah Khomeini, geknüpft. Mit ihm zusammen bekämpfte er den Schah und bekleidete nach dessen Sturz 1979 zahlreiche hohe Ämter. Zweimal, 1989 und 1993, wurde er zum Staatspräsidenten gewählt. Er war Vorsitzender des sogenannten Schlichtungsrates, der in Streitfällen zwischen dem Parlament und dem einflussreichen Wächterrat vermittelt, und Mitglied im Expertenrat, jenem Theologengremium, das den geistlichen Führer der Islamischen Republik bestimmt. Politisch konnte man den Mullah ohne Bartwuchs nur schwer einordnen. Einerseits war er ein knallharter Ideologe, wenn es galt, Gegner zu bekämpfen. Andererseits aber war er auch ein Reformer, wenn es darum ging, sein Land aus dessen internationaler Isolation zu befreien. Entsprechend setzte sich Rafsanjani wiederholt für Kontakte zwischen Teheran und Washington ein.
Ulrich Pick zum Tod von Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. NDR Info und WDR 5, Sie hören das Echo des Tages. Seine Flucht war legendär. Zunächst war der Drogenboss El Chapo Guzman durch ein Loch in der Dusche seiner Gefängniszelle geschlüpft und dann mit einem Mini-Motorrad durch einen 1,5 Kilometer langen Tunnel entkommen. Vor genau einem Jahr wurde er dann doch wieder festgenommen. Seitdem sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und es droht ihm die Auslieferung an die USA. Dennoch beschäftigt der Drogenboss auch ein Jahr nach seiner Festnahme die Mexikaner, wie Anne Demmer berichtet.
Es gibt mittlerweile einen Film über Joaquin El Chapo Guzman, Die Flucht des Jahrhunderts. Eine Serie ist in Planung und wahrscheinlich hätte er gern die Hauptrolle übernommen, aber nun sitzt er im Knast in Ciudad Juárez im Norden Mexikos. Und dort friert er vor allen Dingen, sagt seine Anwältin. Als ich das letzte Mal mit ihm telefoniert habe, sagte er, dass es so kalt sei. Er hätte gern eine wärmere Decke und auch Handschuhe. Die Decke hat sich der Chef des Sinaloa-Kartells nun erstritten und zwei Hemden noch dazu. Prominenter Besuch bleibt allerdings aus. Weder der US-Schauspieler Sean Penn noch die mexikanische Schauspielerin Kate Del Castillo pflegen offenbar die Freundschaft. Kurz vor seiner erneuten Verhaftung hatte er sie im mexikanischen Dschungel für ein Interview getroffen. So sind die Ermittler am Ende auf seine Spur gekommen. Aber zumindest seine Frau Emma sorgt sich um ihn. Er ist sehr krank und wird schlecht behandelt. Sie lassen ihn nicht schlafen. Draußen vor seiner Zelle quatschen die Gefängniswärter permanent. Sie machen Lärm. Im Netz kursieren immer wieder Gerüchte. Jemand will ihn in Ciudad Juárez auf freiem Fuß gesehen haben. Zum Beweis hat der mexikanische Innenminister ein Bild gepostet. Da ist der Chapo zu sehen, im beigefarbenen Hemd. Viele Mexikaner glauben nicht so recht daran, dass er es wirklich ist. Keine Ahnung, wo er jetzt ist, aber er hat doch so viel Einfluss. Der steckt doch mit Präsident Peña Nieto und dem ganzen Kabinett unter einer Decke. Wahrscheinlich sogar mit Trump. So jemand lässt sich doch nicht einsperren. Das ist bestimmt ein Double. Alles Täuschung. Ich glaube, dass er noch in seiner Zelle ist. Er sagt, dass er krank sei. Die Anwälte wollen doch nur verhindern, dass er in die USA ausgeliefert wird. Das ist doch bloß eine Kampagne. Das mexikanische Außenministerium hat der Auslieferung von Joaquin El Chapo Guzman bereits zugestimmt. In den USA werden ihm Mord, Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche vorgeworfen. Die Regierung hofft, ihn bis Februar ausliefern zu können. Seine Anwälte haben Widerspruch eingelegt. Sie schätzen, dass sein Auslieferungsprozess bis zu 5 Jahre dauern könnte. Zeit genug für den Chapo, um mit Freunden einen neuen Tunnel zu bauen.
Ein Jahr nach seiner Festnahme, Spekulationen um den legendären Drogenboss El Chapo Guzman. Heute Nacht in Los Angeles, da wird es vielleicht wieder ein paar große Momente geben, zumindest für einige aus dem Show- und Filmbusiness. Denn heute Nacht werden die Golden Globes verliehen, eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Wolfgang Stuflesser über die Favoriten und die Nominierten, zu denen auch ein deutscher Film gehört.
La La Land, das ist ein alter Spitzname für Los Angeles. Und das Musical von Damien Chazelle, der sich schon mit Whiplash einen Namen gemacht hat, erzählt die wunderbar altmodische Geschichte einer angehenden Schauspielerin und eines Pianisten, die in der Filmstadt auf der Suche nach dem ganz großen Erfolg sind. Emma Stone und Ryan Gosling tanzen, singen und lieben sich um die Wette. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes. To light up the skies, to open the world and send it really. Gleich 7-mal ist La La Land nominiert und hat damit rechnerisch die besten Chancen. Dicht gefolgt von Moonlight mit 6 Nominierungen. Der Film erzählt die Geschichte eines schwarzen, schwulen jungen Mannes in 3 Kapiteln. Als Kind, als Jugendlicher und als Erwachsener. Mit langen, intensiven Einstellungen gibt Regisseur Barry Jenkins dem Zuschauer Zeit, im präzisen Porträt der 3 Darsteller des jungen Mannes nach Ähnlichkeiten und Veränderungen zu suchen.
At some point you gotta decide for yourself who you're gonna be. Can't let nobody make that decision for you.
Moonlight ist auch ein Beleg dafür, dass es nach der Oscars-So-White-Debatte im vorigen Jahr diesmal besonders viele hervorragende Produktionen von und mit schwarzen Filmschaffenden gibt. Wenn die Oscar Academy am 24. Januar ihre Nominierten verkündet, hat sie noch weniger Grund, wie in den vergangenen 2 Jahren nur weiße Darsteller zu nominieren. Auch Denzel Washington hat zum Beispiel Chancen auf einen Golden Globe für seine Leistung im Sozialdrama Fences, bei dem er auch Regie geführt hat. Mit 5 Nominierungen geht Manchester by the Sea ins Rennen. Unter anderem ist Hauptdarsteller Casey Affleck nominiert, der einen Mann spielt, über dessen Leben der Schatten eines tragischen Ereignisses in der Vergangenheit liegt.
I don't understand.
Which part are you having trouble with?
Well, I can't be his guardian. I'm just a backup.
Lee, nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on, that's your right.
Die Golden Globes gelten als Barometer für die Oscars. Das liegt zum einen daran, dass Filmpreise eine Art Schneeballeffekt entwickeln. Wird ein Film erstmal ausgezeichnet und ist als preiswürdig im Gespräch und in den Medien, erhöht das die Chancen, dass zum Beispiel die Academy-Mitglieder darauf aufmerksam werden. Außerdem hilft es, dass die Golden Globes in manchen Kategorien gleich 2 Preise vergeben. Für die Bereiche Drama und Komödie Musical. In letzterer ist auch Meryl Streep nominiert für ihr Porträt der exzentrischen Musikliebhaberin und nicht besonders guten Sängerin Florence Foster Jenkins.
Let's get started!
She's remarkable, isn't she?
It defies medical science.
Dieses Jahr könnte auch ein deutscher Film einen Golden Globe holen. In der Kategorie bester nicht englischsprachiger Film ist Maren Ades Tragikomödie Toni Erdmann nominiert. Der Film wurde unter anderem von SWR, WDR und Arte koproduziert.
Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir.
Wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige.
Moderiert wird die Verleihung der Golden Globes von Jimmy Fallon. Der Komiker und Late-Night-Moderator hat schon einige Gags auf Kosten von Donald Trump angekündigt. Wer weiß, vielleicht antwortet der künftige Präsident ja gleich während der Verleihung über Twitter.
Oder er hält zur Abwechslung mal die Finger still. Das jedenfalls war Wolfgang Stuflesser mit einem Ausblick auf die Verleihung der Golden Globes heute Nacht. Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages mit Julia Metzner.
Und da geht's bei uns gleich mal direkt ab in den Schnee, genauer gesagt nach Oberhof. Denn dort herrscht seit Tagen das große Biathlon-Fieber. Und zum Abschluss der Thüringer Biathlon-Tage haben die Deutschen ihre 18.000 Fans nochmal so richtig jubeln lassen. Aus Oberhof berichtet Thomas Kunze.
Fette Beute für die deutschen Biathleten. 1 Sieg und 2 zweite Plätze in den Massenstartrennen von Oberhof. Sowas Schönes gab's schon länger nicht mehr. Das Highlight ganz sicher das Männerrennen, bei dem es Simon Schemp und Erik Lesser gelang, im Zielsprint Martin Foucault zu schlagen. Spektakulär. Für Simon Schemp war es der erste Sieg in dieser Saison.
Heute ging halt wirklich mal alles auf der Strecke und am Schießstand hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich bin ich überglücklich, dass heute auch gerade so nach dem gestrigen Tag funktioniert hat und ja, toller Tag.
Auch für Laura Dahlmeier lief es super, allerdings verpasste sie als Zweite den Sieg. Gabriela Kokalova war schneller und am Schießstand besser. Dahlmeier musste eine Strafrunde drehen, die Tschechin schoss perfekt. Damit bleibt das gelbe Trikot auf den Schultern von Kokalova. Laura Dahlmeier aber war trotzdem happy, nach der Wettkampfpause gleich aufs Podium gelaufen zu sein.
Ich bin jetzt happy mit dem zweiten Platz und freue mich, dass der Einstand so geklappt hat. Und es hat richtig viel Spaß gemacht, heute noch vor der tollen Kulisse zum Laufen.
18.000 Fans waren gekommen in die Arena von Oberhof, die mit einem deutschen Sieg und 2 zweiten Plätzen einen tollen Tag erlebten.
Nur ziemlich wenige deutsche Fans werden heute den Weg ins finnische Lahti gefunden haben. Schade eigentlich, denn da hätten sie im 9. Weltcup der nordischen Kombinierer den 9. deutschen Sieg miterleben können. Fabian Riesle gewann vor seinen Teamkollegen Erik Frenzel und Johannes Rizek. Vom Wintersport schauen wir kurz rüber in die Sonne Spaniens, wo sich viele deutsche Fußball-Bundesligisten derzeit vorbereiten. Beim VfL Wolfsburg wurde dort heute Olaf Rebbe als neuer Sportdirektor bestätigt. Nach der Entlassung von Klaus Allofs hatte er dessen Aufgaben schon übergangsweise übernommen und klingt nach viel Lust auf mehr.
Für mich hat sich natürlich auch geändert, dass ich noch mehr Verantwortung trage. Es geht jetzt erstmal um die Arbeit und diesen Moment Tag und halb nachts. Das macht sehr viel Spaß und wir gehen das hier im Team sehr konzentriert und mutig an.
Und Erfolge kann er sich ja auch schon auf die Fahnen schreiben. Unter anderem hat Rebbe ja gerade den Transfer des Mainzers Yunus Malli perfekt gemacht. Und dann haben wir zum Schluss noch drei Ergebnisse aus der deutschen Eishockeyliga für Sie. Im Spitzenspiel gewannen die Kölner Haie in Nürnberg mit 4:3. Wolfsburg besiegte Aufsteiger Bremerhaven mit 5:3 und Düsseldorf feierte in Iserlohn einen 6:2 Auswärtserfolg.
Soweit der Sport mit Julia Metzner und so viel auch für heute im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.